Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. Mai.
Das war tatsächlich sehr knapp. Der Antrag wurde mit 50,685% der Stimmen, das sind 185 Stimmen, gegen 179 Stimmen angenommen.
Das war der Beschluss des FDP-Parteitags vom Wochenende. Ein Beschluss, der bis heute Morgen kräftig nachhallt. Denn die Liberalen haben mit ihrer Haltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Debatte angestoßen. In ihrem Parteitagsbeschluss heißt es, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine Auftrags- und Strukturreform. Konkret heißt das weniger Klimbim und Volksmusik, mehr Relevanz, das heißt Nachrichten, Dokumentationen, Reportagen.
Wir sollten uns auf Nachrichten, Kultur und politische Bildung konzentrieren und nicht auf zu viel Unterhaltungsprogramm, weil unsere Demokratie hat es verdient, dass unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk wehrhaft ist. Und jetzt geht es aber um den Betrag. Und wenn wir sagen, wir wollen ihn schlanker haben, dann ist die logische Konsequenz natürlich auch, dass der Beitrag gesenkt wird.
Kritik kommt vor allem von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen selbst. Ihre schärfste Waffe, der Satiriker Jan Böhmermann, feuerte unverzüglich los.
Nein, Böhmi hat keine Angst um sein Gehalt. Böhmi ist ein Verfechter eines starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der die privatwirtschaftlich dominierte duale Medienlandschaft in Deutschland kraftvoll ergänzt. Ihr kleinen AfDP-Spinner. Kein Gender nötig.
Mit der AfD, die ebenfalls eine kritische Haltung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk pflegt, wird die FDP hier in einen Farbtopf gesteckt. Aus Gelb wird Braun. So funktionieren diese bösartigen Farbenspiele. Dabei hat die FDP ein seriöses Anliegen, das keineswegs populistisch ist, sondern im Gegenteil. Sie will ja gerade das populäre Unterhaltungsprogramm den privaten Sendern überlassen und wünscht sich, das gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche System kompakter. Also mehr Tina Hassel und weniger Florian Silbereisen.
Hallo liebe Zuschauer, auch ich darf Sie hier aus dem wunderschönen Erlbach im Musikwinkel des Vogtlandes begrüßen.
Es geht um die andere, die staatspolitisch seriösere Variante von Fernsehen. Mehr Anne Will, weniger Bergdoktor.
Krepieren muss ich doch eh.
Aus ärztlicher Sicht würde ich Ihnen davon abraten. Ist es angekommen?
Das darf und das muss diskutiert werden. Das sollte die FDP sich von einem Komiker, der oft gar nicht komisch ist, sondern vor allem laut, nicht verbieten lassen. Böhmermann und sein Team sollten sich vielmehr empören und vielleicht den Worten des Traumschiffkapitäns Folge leisten.
Herrschaften, ganz ruhig.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wer schafft es ins Bundeskanzleramt? Armin Laschet, Annalena Baerbock oder doch Olaf Scholz? Alle drei haben sich gestern Abend zu Wort gemeldet bei der Süddeutschen Zeitung und dem RBB. Die einen, Armin Laschet bei Pro7.
Wir haben viel erreicht bei Frauen in Spitzenpositionen innerhalb der Partei. Aber bei den Abgeordneten ist der Anteil zu niedrig.
Für mich ist es wichtig, auch mit meiner Kandidatur deutlich zu machen, ich stehe hier auch stellvertretend für andere im Land.
Und natürlich ist meine Hoffnung, das muss ich ja nicht verbergen, dass sich mit den Umfragen noch was tut.
Die Analyse dieses Fernsehduells gleich hier. Außerdem, wir lernen, was aktuell das Top-Thema im Schloss Bellevue ist. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt, wie die erfolgreiche Impfkampagne in den USA auch die Wall Street beflügelt. Wir staunen. Und zwar staunen wir über eine sensationelle Versteigerung, über der allerdings ein großes Fragezeichen schwebt. Und wir freuen uns auf einen wirklich coolen Titelsong zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft. Der Song ist neu, der Interpret ein alter Bekannter. Wer hat das Zeug für den wichtigsten Job, der in diesem Land zu vergeben ist? Vielleicht er?
Ich will Kanzler werden.
Oder er?
Ich würde mir wünschen, dass Europa noch enger zusammengewachsen ist zu diesem Zeitpunkt und dass wir begreifen, dass wir nicht als einzelne Nationalstaaten in dieser komplizierten Welt bestehen, sondern nur gemeinsam.
Oder doch lieber Sie.
was ist Erfahrung? Ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten extrem wichtig ist, Lebenserfahrung mit einzubringen, zu wissen, was passiert, wenn man ein Jahr lang mit kleinen Kindern zu Hause ist, sich vorzustellen, was das für meine Familien bedeutet, wo die Kinder kein Kinderzimmer haben. Und zum anderen heißt Politikerfahrung ja nicht nur Regierungserfahrung.
Gestern haben sich alle drei in ausführlichen Gesprächen zu Wort gemeldet. Kanzlerkandidat Scholz von der SPD, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen und Sie beide zusammen bei einem Panel, das die Süddeutsche Zeitung, der RBB und die Bertelsmann Stiftung organisiert hatten. Auf Pro7 gab es ein Interview mit Armin Laschet. Interview hier waren Linda Zervakis, einst Tagesschausprecherin, und Luis Klamroth. Aber wer hat sich wie geschlagen? Naja, den meisten Dampf, so viel vielleicht vorneweg, hatte sie zu bieten.
Wir müssen ab jetzt an die Segel mal anders setzen. Wir sehen die Klimakrise direkt vor uns. Wir haben eine Corona-Krise hinter uns, wo ich glaube, sehr, sehr viele Menschen das Gefühl hatten, oh, warum denken wir immer nur von einem Tag auf den anderen, bei den Schulen, bei den Kitas.
Sie war fröhlich, zuversichtlich, ja, und auch das sympathisch. Sie ist das frische Gesicht dieser Wahlsaison. Die Frage, ob sie es nicht nur will, sondern auch kann, die allerdings wird sie bis auf die letzten Meter dieser Bundestagswahl begleiten, denn es gibt keine schriftlichen Beweise. Sie will die Deutschland AG übernehmen, aber besitzt keinen Meisterbrief. Scholz dagegen hat den Meisterbrief, aber hat er auch einen Plan? Eines jedenfalls weiß er ganz sicher.
Und es geht wirklich ums Ganze.
Dieses Ganze war dann, wenn es konkret wurde, ziemlich klein. Beim Thema Migration verlor er sich und auch das Publikum.
Solange das Einkommensgefälle in der Welt so groß ist, wie es ist, wird es immer so sein, dass Länder, die man als Hoffnungsland begreift, und das ist Deutschland längst geworden aus der Perspektive der übrigen Welt, damit herausgefordert sind, dass viele das ein tolles Land finden.
Sie tritt gegen das Zaudern an. Jetzt aber richtig, sagt sie, und schlägt den Bogen vom Stückwerk der Pandemiebekämpfung zum Stückwerk der Klimapolitik. Ihr Topthema. Aber auch bei der Migration ist sie kompakter und konkreter als er. Europa der zwei Geschwindigkeiten, das ist ihr Vorschlag. Humanität plus Abschiebung. Realpolitik pur, würde ich sagen.
Mein Vorschlag ist eigentlich ein doppelter Paradigmenwechsel. Wenn wir darauf hoffen, dass 27 EU-Staaten dieses Problem lösen, dann werden wir noch weitere Jahre hoffen und dann werden wir weiter chaotische Zustände, inhumane Zustände auf den Inseln haben. Das heißt, es müssen sich die europäischen Staaten zusammentun, die eine Wertegrundlage dafür haben und die vor allen Dingen sagen, wir brauchen Humanität und Ordnung. 10, 12 Länder, gibt es die verstärkte Zusammenarbeit in Europa, die unterstützen Griechenland und Italien und verteilen von dort aus die Geflüchteten, damit diese Lager ein Ende haben. Und auf der anderen Seite sind dann für die Asylverfahren zuständig, um dann im Zweifel auch zurückzuführen. Weil ansonsten werden wir auf mittlere Sicht wieder in einen großen Strudel reinkommen und vor allen Dingen unsere europäischen Werte weiter mit Füßen treten.
Natürlich bringt er, Scholz, immer wieder seine Erfahrung ins Spiel. Aber das wirkt altväterlich und angesichts der nicht gerade großartigen Erfolge in Hamburg bemüht.
Ich war ja nun lange Regierungschef in Hamburg und da war das ganz anders. Viele Sachen, die wir jetzt in Deutschland erst durchsetzen wollen, flächendeckende Angebote für Krippen und Kitas, Ganztagsangebote, Gebührenfreiheit, ähnliche Dinge, die konnte ich da durchsetzen, genauso wie das mit dem Wohnungsbau vorangekommen ist, gegen lauter Widerstände der damaligen Regierung, die ich ablösen konnte. Und deshalb brauchen wir einen Wechsel und ich will ihn als Kanzler anführen.
Es gelingt ihm nicht, ein wirklich großes Bild zu entwerfen. Wohl auch deshalb, weil es ihm, dem 16-17%-Mann, eben maßlos vorkäme. Insofern spricht die Bescheidenheit ja schon wieder für Olaf Scholz. Sie ist sein Markenzeichen, dass er auch dann nicht dran gibt, wenn sich die Partei sicherlich jetzt einen Kandidaten mit mehr Wumms wünscht. Er sagt frei heraus, dass er vor allem hofft.
Das muss ich ja nicht verbergen, dass sich mit den Umfragen noch was tut.
Zu den Fragen, die für die Zukunft des Landes entscheidend sein werden, von der Bildungsreform bis zur beschleunigten Digitalisierung der Volkswirtschaft, wird kaum gesprochen. Die Frager fordern keine ökonomische Substanz ein, vielleicht weil sie selber nicht besitzen. Ungefragt wird von den Kandidaten daher auch nicht geliefert. Das Gespräch auf Pro7 fordert mehr. Armin Laschet muss hier ebenfalls keine große Vision abliefern, aber man versucht ihn zu drücken und zu pressen, sich von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu distanzieren. Aber Laschet riecht den Braten. Er reagiert klug. Er schlägt nicht wild um sich. Er wehrt sich nur gegen die Sprachcodes. Er nimmt Maaßen in Schutz, ohne sich mit ihm zu solidarisieren. Asiatische Kampfweise, würde ich sagen.
Jetzt beginnt die theoretische Debatte. Ist, wenn jemand Globalist sagt, der damit schon Antisemit? Und ich habe ihn bisher nicht als Antisemiten wahrgenommen. Ein Mensch, der antisemitische Inhalte verbreitet, mit der Absicht, etwas Antisemitisches auch in Codes auszudrücken, handelt antisemitisch. Und das würde ich bestreiten, dass jedes Wort, was man irgendwo jetzt diskreditiert, wie das Wort Globalist, das ist ja eines der Worte, was das Codewort sein soll, dass der innerlich ein Antisemit ist.
Seinen größten Treffer erzielt Laschet, wenn er emotional werden darf und will. Das kann er. Da ist er, der ehemalige Journalist einer Kirchenzeitung, ganz bei sich.
Wenn ich mich entschuldigen müsste für Fehler in dieser Pandemiezeit, wäre das die Entscheidungen im März, April 2020, als wir Menschen haben alleine sterben lassen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Es war eine gewisse Verzweiflung. Man hat gedacht, man muss das schützen. Es war die Motivation. Aber ein Mensch, der stirbt und dann alleine ist und kein Angehöriger dazukommt, das ist irreversibel. Das kann man nie wieder gut machen. Man kann vieles wieder korrigieren, ob Geschäfte geschlossen sind oder nicht. Aber diesen Moment kann man nicht korrigieren. Und dazu muss man sich bei den Angehörigen entschuldigen. Die Verstorbenen wird man nicht mehr erreichen.
Fazit: Es war ein Fernduell mit Platzpatronen. Die Kandidaten haben nicht gesiegt, sie haben nur trainiert. Olaf Scholz war traurig, Annalena Baerbock aufgekratzt, Laschet nachdenklich. Aber richtig gefordert war keiner. Die Großen des TV-Journalismus brauchen also auf diese Vorrunde nun wirklich nicht neidisch zu sein. Ihre Stunde kommt, aber deutlich später.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da wird hinter den Kulissen über eine Personalie diskutiert, die in den Medien noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Es geht um die Wahl des neuen oder der neuen Bundespräsidentin im Februar kommenden Jahres. Frank-Walter Steinmeier hat eigentlich keine Chance, denn er ist ja ein Sozialdemokrat. Aber vielleicht hat er doch eine Chance. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Mick. Was bitteschön ist da los in Schloss Bellevue?
Ja, guten Morgen, Gabor. Es gibt eine interessante Debatte, denn ausgerechnet die FDP hat sich jetzt mit führenden Politikern dafür ausgesprochen, dass der Sozialdemokrat Steinmeier eventuell eine zweite Chance bekommt. Und sie stellen sich an die Seite der SPD und fordern diese zweite Amtszeit.
Warum tut die FDP das? Was ist das politische Kalkül dahinter?
Es ist ein klares Signal der Unabhängigkeit und auch einer möglichen sozialliberalen Koalition, die mit den Grünen zusammen ja zu einer Ampelkoalition nach der Bundestagswahl führen könnte. Die FDP stärkt die SPD und ärgert die Union. Das ist das Kalkül. Und sie sind zufrieden mit Frank-Walter Steinmeier. Einen eigenen Kandidaten kann die FDP ohnehin ja nicht durchsetzen.
Und wovon hängt jetzt das weitere Verhalten der Liberalen und dann auch der anderen Player in diesem Spiel ab?
Ja, alles hängt zunächst einmal von Frank-Walter Steinmeier selbst ab, der sich noch nicht entschieden hat, ob er überhaupt bereit wäre. Er muss das äußern, wird das wahrscheinlich im Sommerinterview spätestens tun müssen, in wenigen Wochen im ZDF. Und dann ist die Frage, wer unterstützt ihn noch, jenseits von SPD und FDP? Die Grünen, sie wollen ihre Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt als erste Frau ins höchste Staatsamt bringen. Naja, und die Union, Armin Laschet, der will das erst nach der Bundestagswahl diskutieren. Der braucht das als Faustpfand im Personalpoker für mögliche andere Posten, denn die Union selbst hat eigentlich keinen Kandidaten für das höchste Amt.
Und die FDP würde doch den Preis damit hochtreiben, wenn sie dann doch die Grüne mitwählt in einer schwarz-grün-gelben Koalition, könnte sie dann dafür zum Beispiel das Finanzministerium für Christian Lindner fordern.
Richtig, so hängt alles mit allem zusammen und die FDP wird vielleicht sogar mit einem zusätzlichen Ministerium dann ausgestattet, wenn sie auf diese Forderung verzichtet.
Dann bedanke ich mich für diese frühe Einschätzung. Wir werden über den Bundespräsidenten noch häufiger an dieser Stelle sprechen. Vielen Dank, Michael.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
In den USA sind bereits über ein Drittel der Bevölkerung zweimal geimpft. Und das zeigt sich jetzt auch im Geschäftsleben und im Alltag der Menschen. Einen schönen guten Morgen damit nach New York zu unserer Börsenreporterin. Hallo Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die jetzt ihre Kunden bald wieder ohne Maske bedienen wollen, richtig?
Genau, und jeder macht es irgendwie anders. Bei der Kaffeehauskette Starbucks und bei den Einzelhändlern Target und CVS Health muss man seit gestern als vollständig geimpfter Kunde zumindest keine Maske mehr tragen, es sei denn, die örtlichen oder staatlichen Gesetze schreiben das vor. Unternehmen haben jetzt also reihenweise begonnen, ihre Richtlinien für das Tragen von Masken in Geschäften und Cafés zu ändern, nachdem das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten am Donnerstag eben mitgeteilt hat, dass vollgeimpfte Menschen ihre Gesichter nicht mehr bedecken müssen, auch nicht mehr in Innenräumen. Walmart, Costco und Trader Joe's gehören zu den ersten Unternehmen, die maskenfreies Einkaufen ermöglicht haben. Home Depot, Gap und Ulta Beauty gehören zu denen, die sagten, sie würden ihre Vorsichtsmaßnahmen erstmal beibehalten. New York ist übrigens von den Staaten her, von den Bundesstaaten her an der Spitze. Sie haben ihre Richtlinien als erstes mitgelockert, was ich hier irritierenderweise seit Tagen auch bemerke im Alltag.
Und dann lass uns auf jeden Fall noch über eine Megafusion in den USA reden, die den Streamingmarkt ganz schön zum Beben bringen könnte.
Genau, und genau das ist der Plan von AT&T und von Discovery, wenn Discovery eben den Medienteil von AT&T übernimmt. Konkret wollen sie natürlich damit Netflix und Disney mit Disney Plus ins Schwitzen bringen. Der Telekommunikationskonzern AT&T hatte 2018 das damalige Time Warner gekauft, jetzt eben Warner Media, und es wird gemerged mit dem Unternehmen Discovery. Entstehen würde auf der anderen Seite des Deals eines der größten Studios in Hollywood. Das neue Unternehmen, unabhängig dann eben von AT&T, könnte laut der Financial Times einen Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden haben, größer als Netflix oder NBC Universal. Berichten zufolge haben HBO und HBO Max von Warner Media weltweit rund 64 Millionen Abonnenten. Discovery gab im letzten Monat bekannt, dass sie 15 Millionen zahlende Abonnenten erreicht haben. Im Gegensatz dazu hat Netflix dann aber immer noch mehr, rund 208 Millionen Abonnenten weltweit aktuell, während Disney Plus vor kurzem die 100 Millionen Marke überschritten hat. Wenn AT&T und Discovery ihre Abonnenten kombinieren, haben sie aber wenigstens eine Chance, wieder aufzuholen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass am 5. Juni in Texas die legendäre Captain America Harley Davidson von Peter Fonda aus dem Film Easy Rider versteigert werden soll. Aber es ist gar nicht so richtig klar, ob es sich um die Originalmaschine handelt. Denn von dem verchromten Chopper mit dem lackierten Tank in den amerikanischen Nationalfarben wurden damals für den Set zwei Exemplare hergestellt. Eine Maschine wurde Peter Fonda nach den Dreharbeiten aus der häuslichen Garage geklaut. Wirklich Pech. Und die andere Maschine musste in der letzten Filmszene von Easy Rider ihr Leben lassen. Sie explodierte. Genau so, wie es im Drehbuch auch stand. Ein Mitarbeiter der Filmcrew hat diesen Schrotthaufen dann wieder zusammengebastelt, geschraubt und geschweißt. Und seitdem ist das Motorrad mehrfach weiterverkauft worden. Zuletzt 2014 an einen anonymen Bieter bei einer Auktion für den doch stolzen Preis von 1,3 Millionen Dollar. Und die Captain America Harley gilt damit als das teuerste Motorrad der Welt. Man weiß aber jetzt nicht ganz genau, welche Maschine da nun in zwei Wochen versteigert werden soll. Trennt sich dieser letzte anonyme Käufer nach 7 Jahren von seinem Prachtstück? Oder handelt es sich vielleicht sogar um die geklaute Harley aus der Garage von Peter Fonda? Das wäre nun wirklich wild.
Okay, Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Lieder zu den Fußball-Großereignissen glücklicherweise im Laufe der letzten Jahrzehnte immer cooler geworden sind. Man muss nur an 1974 denken, WM in Deutschland, Sie wissen schon. Da war fast noch Marschmusik angesagt, produziert von Jack White, war Fußball unser Leben. Mit der weltweit wachsenden Bedeutung des Fußballs wuchs Gott sei Dank auch der Qualitätsanspruch. Und man konnte wirkliche Superstars für die WM-Hymnen gewinnen, wie zum Beispiel Shakira im Jahr 2010 bei der WM in Südafrika. Mit Waka Waka schuf sie eine große, bis heute bleibende Hymne. Für die Europameisterschaft, die in gut 3 Wochen beginnt, konnten jetzt Bono und The Edge von U2 gewonnen werden. Und um dem Ganzen noch einen leicht jugendlichen Anstrich zu verpassen, wurde auch noch der niederländische DJ Martin Garrix verpflichtet. Und zu dritt haben sie den Song We Are The People komponiert und produziert. Er macht Lust auf das, was da kommt. We are the people we've been waiting for. Ich wünsche Ihnen einen treffsicheren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.